Als ich völlig unverhofft die Einladung erhielt, heute Abend vor Ihnen über Lyrik zu sprechen, freute mich das sehr und ich bedanke mich dafür. Schon beim ersten Nachdenken darüber wusste ich, dass die Einladung es in sich hat. Ich bin kein Dichter, der immer gewärtig sein muss, dass man ihn nach dem Sinn seines Tuns fragt. Und ich weiß nicht, wie es den Dichtern und Dichterinnen ergangen ist, die hier vor mir gesprochen haben. Gerade das Unverhoffte der Einladung aber, wie alles Unverhoffte, erfüllte mich mit Spannung. Wie Gretchen kam es mir entgegen und wollte von mir wissen, wie hast du es mit der Poesie? Doch auch dieses wusste ich sofort. Das Gretchen meiner Fantasie, es war in Wirklichkeit ich selbst. Indem ich mich plötzlich angesprochen fühlte, als stellte man mir eine ganz persönliche Frage, tauchte auch ich schon in die Welt der Dichtung ein und tat, was vielleicht auch Dichter tun, wenn sie sich an ihr Werk machen. Ich begann ein Selbstgespräch. Ein erster Punkt war gefunden, an dem meine Rede für Sie ihren Ausgang nehmen konnte, und ich will versuchen, ihn zu umreißen. Alle Dichtung, so stelle ich es mir vor, ist zunächst ein Selbstgespräch. Ein Dichter geht in sich, er geht zu den Bildern und den Gestalten, die er aus sich hervorholen muss. Und wenn es ihm gelungen ist, wenn die Bilder und die Gestalten in sein Werk eingegangen sind und das Werk seinen Leser erreicht, dann beginnt dieser Prozess noch einmal, doch jetzt in der anderen, spiegelverkehrten Richtung. Der Leser sieht die Bilder und die Gestalten, die aus dem Inneren eines Menschen, eines Dichters hervorgegangen sind, und sie lösen auch bei ihm ein Selbstgespräch aus, zeigen ihm den Weg in sein eigenes Innere, den die Dichtung ihm gebahnt hat, denn das ist eine ihrer Leistungen. Sie hält den Schlüssel zu einer Welt bereit, die ohne sie verborgen bleiben müsste. Ich möchte Sie einladen, meine Damen und Herren, einigen der Selbstgespräche zuzuhören, die Dichter und Dichterinnen bei mir ausgelöst haben. Die Geschichte, die ich Ihnen erzählen will, nenne ich Auf der Grenze, eine autobiografische Wanderung, denn ich muss sie in meiner Erinnerung suchen. Ich muss diese Selbstgespräche gleichsam wiederholen, zuerst für mich selbst und dann noch einmal für Sie, um sie hörbar zu machen und dabei die Grenzlinien ziehen, an denen sich das abgespielt hat. Die Zufälle einer grauenhaften Geschichte haben mich nach Deutschland verschlagen. Geboren wurde ich gegen Ende des Zweiten Weltkrieges in Polen, das Kind jüdischer Eltern, die sich zuerst vor Hitler versteckten und dann, bald nach der Befreiung, vor den Kommunisten flohen. So kam ich in das damalige West-Berlin. Ich ging dort zur Schule und wollte 1964 nach dem Abitur eigentlich nach Amerika. Fuhr aber vorher nach Israel, um mir den Judenstaat anzuschauen. Ich kam auf den Kibbutz Givat Chaim, arbeitete 3 Jahre auf seinen Feldern und am Ende blieb ich in dem Land, in dem ich heute seit 54 Jahren lebe. Es sind die Zufälle meines Lebens und wer in ihrer Verkettung ein Schicksal sehen will, dem widerspreche ich nicht. Ein Zionist habe ich damals gar nicht sein können, weil mich niemand darauf vorbereitet hatte und selbst mein Judentum war mir fremd. Vor dem Krieg war mein Vater ein Torah-Gelehrter gewesen und noch in Berlin führte er zu Pesach den Sederabend, ohne eine Haggadah in die Hand zu nehmen, weil er das alles auswendig konnte. Aber in eine Synagoge ist er nach dem Krieg nie wieder gegangen. Mit all dem hatte er gebrochen und auch seinem Sohn vermittelte er davon nichts mehr. 30 Jahre später. Ich unterrichtete nun an der Hebräischen Universität, hatte Bücher geschrieben über Sigmund Freud und Else Lasker Schüler und da sehen Sie schon, wie ich mir mein verlorenes Erbe anzueignen versuchte, in seiner deutschen Metamorphose, die mir am ehesten zugänglich war. Aus Frankfurt kam eines Abends mein Freund Thomas Sparr zu Besuch. Es war etwas Aufregendes geschehen. Siegfried Unselt hatte ihn zum Leiter des jüdischen Verlags ernannt, der bei Suhrkamp neu eröffnet wurde, und jetzt, 1992, zum 10. Todestag Gershom Scholems, lief sein erstes Programm an. Wir hatten uns viel zu erzählen. Es wurde spät. Ich erinnere mich noch, wie wir über die nächtlichen Straßen Jerusalems gingen und wie Thomas gegen das Ende unseres Gespräches sagte: Jakob, ich möchte, dass du bei uns den jüdischen Almanach machst. Die Erinnerung ist wie aus einem Guss. Nicht nur dieser Satz gehört zu ihr, sondern auch die Straße, auf der wir gehen und deren Namen ich nicht mehr weiß, auch der schwarze Himmel und der Mond, der an ihm hängt. Die Straße ist völlig leer und völlig still. Nichts auf ihr lenkt von dem Satz ab, den Thomas sagt. Ich erzähle Ihnen das so ausführlich, weil ich glaube, dass so auch die Bilder der Dichtung entstehen, indem sie sich dem Leser einprägen. Und vorher vielleicht auch dem Dichter, bevor er sie aufschreibt, stilisieren sie ihre Einzelheiten zu einem festen Gefüge, gerinnen zu einem Tableau, heben einen Augenblick aus der Zeit, in dem sie ihn festhalten. Diesen Almanach, der bis heute im jüdischen Verlag erscheint, habe ich dann 7 Jahre lang herausgegeben, von 1993 bis 1999. Thomas hatte daran gedacht, hier eine alte Tradition wieder aufzunehmen, die bis zur Jahrhundertwende zurückging, in die Gründungszeit des ersten jüdischen Verlags und seines Almanachs zur sogenannten jüdischen Renaissance, in der sich das deutsche Judentum nach 1900 auf seine verschütteten Wurzeln zu besinnen begann. Diese Tradition aber, so empfand ich es sofort, konnte gar nicht wieder aufgenommen werden, nicht nach Hitler und nicht in Israel, und es musste etwas anderes geschehen. Ich musste den Bruch zeigen, der hier stattgefunden hatte und der nicht wieder rückgängig zu machen war. Das Judentum, das ich im Almanach zur Sprache bringen wollte, ließ sich nicht mehr als eine deutsche Subkultur vorstellen, wie es um 1900 vielleicht noch denkbar gewesen war. Es galt, repräsentative Texte einer ganz anderen, ganz eigenen Kultur auszuwählen und sie den deutschen Lesern meines Almanachs verständlich zu machen. Für den zweiten Band der Serie, den Almanach auf das Jahr 1994, nahm ich einen Text des Dichters Chaim Nachman Bialik, der in der neuhebräischen Literatur einen kanonischen Status hat. Im Original heißt er Gilui Vekisui Belashon. Ich hatte ihn schon früher übersetzt, hatte ihn Entdecken und Verhüllen in der Sprache genannt. Und bis heute tut es mir leid, dass dieser Titel nichts von der Musikalität des Gilui Vekisui vermittelt. Bialik schrieb ihn im Oktober 1915, aber seine Entstehung verdankte er nicht dem Ersten Weltkrieg, sondern einer anderen innerjüdischen Krise. Seit einigen Jahrzehnten schon durchlief das Hebräische, die Sakralsprache der Juden, einen Prozess der Säkularisierung. Bialik war der bedeutendste Dichter, der diesen Prozess vorangetrieben hatte. Und hier legt er uns, oder besser vor sich selbst, eine poetische Rechenschaft ab. Er hatte an das Heilige gerührt und musste damit fertig werden. Und wenn einige von Ihnen jetzt an Franz Kafkas Parabel vor dem Gesetz denken, die fast gleichzeitig entstanden ist, dann haben Sie, so glaube ich, einen vergleichbaren Kontext gefunden, der aus derselben Krise des Judentums erwächst und der Ihnen als deutschen Lesern leichter zugänglich sein wird. Das muss hier genügen, um Gilui Vekisui Belashon für Sie wenigstens ungefähr zu verorten. Denn ich will nicht über den Text von Bialik reden, ich will Ihnen erzählen, wie dieser Text zu mir gesprochen hat. In meiner Erinnerung nimmt er einen mythologischen Ort ein. Ich habe ihn, so scheint es mir im Rückblick, in einer einzigen Nacht übersetzt. Doch das ist völlig unmöglich. Und die Täuschung muss der Ausdruck einer Faszination sein, die der Text auch nicht ausgeübt hat. Ich will Ihnen ein wenig nachgehen und wähle einige Zitate aus, um Ihnen einen Eindruck von seinem Inhalt zu geben. Jetzt kommt ein längeres Zitat aus diesem Text von Bialik in meiner Übersetzung. Die Menschen, bewusst oder ahnungslos, streuen täglich ihre Worte in den Wind und nur wenige erinnern sich, was diese Worte in den Tagen ihrer Größe waren. Nur ihre Schalen sind aus der Einsamkeit des Einzelnen in die Öffentlichkeit übergegangen. Und wer weiß, vielleicht ist es gut so, dass den Menschen nur die Schale der Wörter überliefert wird, nicht aber ihr Inhalt. So kann er sie jeweils aus eigener Kraft anfüllen, ihr etwas hinzufügen und das Licht seiner eigenen Seele in sie hineingießen. Ein leeres Gefäß lässt sich füllen. Ein volles Gefäß aber nicht. Verwunderlich indessen sind die Selbstsicherheit und der Gleichmut, mit dem die Menschen ihre Worte setzen. Als führten die Worte sie über stille Wasser und eiserne Brücken. Ahnungslos, wie sehr diese Wortbrücken schwanken, wie tief und dunkel der offene Abgrund unter ihnen gähnt, wie groß das Wunder ist, dass ihr Schritt sie nicht ins Unglück führt. Denn daran gibt es keinen Zweifel. Die Sprache führt uns nicht in ihr Inneres, in das letzte Wesen der Dinge, sondern ganz im Gegenteil. Sie stellt sich zwischen uns und die Dinge, jenseits der Sprachgrenze. So verstehe ich diesen Text von Bialik und unterbreche hier kurz das Zitat. Jenseits der Sprachgrenze herrscht das Chaos und der Mensch ist zum Schweigen verurteilt. Wenn der Mensch dennoch zum Worte gekommen ist, so fährt Bialik fort, so nur aus seiner großen Angst heraus auch nur einen einzigen Augenblick vor jenem dunklen Chaos zu stehen, ungeschützt vor jenem Nichts. Denn kein Mensch wird leben, der mich sieht, spricht das Chaos. Und jedes Wort, jeder Ausdruck verhüllt einen Bruchteil des Nichts. Doch wie die Gegenstände sichtbar und in ihren Umrissen erkenntlich werden, wenn sie zwischen dem Auge und dem Licht stehen, so wird das Wort eben dadurch wesentlich, dass es einen kleinen Teil des Chaos verdeckt und sich vor die Dunkelheit stellt, ehe sie durchsickern kann und seine Gestalt auslöscht. Unsere Worte, sagt Bialik, sind das Schild, das wir der unendlichen Dunkelheit entgegenhalten, die uns umgibt. Aber keines dieser Worte kann diese Dunkelheit auflösen, es kann sie nur verhüllen. Ein Wort geht und ein Wort kommt, schreibt er, und die alte, ewig unlösbare Frage bleibt bestehen, verändert sich nicht und verringert sich nicht. Jede noch so wohl umrissene Antwort wiederholt die Frage nur in anderer Form. Ein Fragezeichen wird durch einen Punkt ersetzt, der nur verhüllt, was er zu entdecken vorgibt. Sie ahnen vielleicht schon, meine Damen und Herren, wie es jetzt weitergeht. Die beiden Worte, die dem Text seinen Titel geben, das Entdecken und das Verhüllen, tauschen ihre Rollen aus. Bialik hinterfragt den Offenbarungsglauben, der aller romantischen Poetologie zugrunde liegt, und er sagt uns etwas, das wir nicht erwartet haben. Worte, so schreibt er, sinken also nicht in die Tiefe, weil sie ihre Kraft der Entdeckung, der Erleuchtung, der teilweisen oder gänzlichen Auflösung der ewig unlösbaren Frage eingebüßt haben, sondern aus dem entgegengesetzten Grund, weil ständiger Gebrauch die Worte abgenutzt hat, sodass sie nicht mehr verhüllen und verdecken, dem Geiste keine zeitweilige Ablenkung mehr bieten können. Und Sie ahnen vielleicht auch schon, warum dieser Text mich damals so fasziniert hat. Ich bin im Nachkriegs-Berlin aufgewachsen, unter historischen und familiären Umständen, die einer optimistischen Metaphysik, einem Glauben an freundliche Vorsehung nicht günstig waren. Die Dunkelheit, die unsere eng umschriebene Wortwelt nie auflösen kann, sprach auch mir aus dem Herzen. Und wenn mir eine Spekulation erlaubt ist, vielleicht hat diese Dunkelheit des Textes auch mein Gedächtnis getäuscht. Und ich glaube daher, ich hätte ihn in eine einzige Nacht übersetzt. Nur ist alles noch ganz anders. Während ich mich auf unseren heutigen Abend vorbereitete, musste ich auch lernen, dass es mit der Wiederholung meiner einstigen Selbstgespräche, die ich Ihnen zu Gehör bringen will, nicht getan ist. Die 25 Jahre, die seither vergangen sind, haben vieles verändert. Und als ich mich jetzt dem Text wieder zuwandte, meiner Übersetzung und mehr noch dem Original, wurde mir klar, dass ich ihn damals, Anfang der 90er Jahre, nur sehr unvollständig verstanden habe. Ich nahm es nicht erschrocken wahr, nur mit einem melancholischen Lächeln, und ich will Ihnen erzählen, wie das gekommen ist. Im September 1997, einige Jahre nach dem Druck meiner Übersetzung, veröffentlichte das Seminar der Kibbutzbewegung ein großformatiges, umfangreiches Heft, in dem gezeigt wurde, aus welchen Quellen der jüdischen Tradition Bibel, Talmud, Kabbalah Bialik geschöpft hatte, als er Gilui Vekisui Belashon schrieb. Das Heft ist umfangreich, weil solche Quellen für fast jede der 198 Zeilen des Textes nachgewiesen werden. Und es ist großformatig, weil es, wenn auch nicht streng formal, so doch strukturell wie der Talmud gestaltet ist, vom zentralen Text der jeweiligen Zeile Bialiks, typografisch abgesetzt, sind von Seite zu Seite die Quellen und Kommentare zu lesen, die die Herausgeber zusammengetragen haben. Ich kaufte mir das Heft, muss es aber nur durchgeblättert haben, denn das Erlebnis der Übersetzung wollte ich mir durch eine Konfrontation mit meiner Unkenntnis damals noch nicht verderben. Jetzt, im sicheren Abstand der Jahre, habe ich es nachgeholt, habe das dichte Netz der Zitate gesehen, das Bialik hier knüpft, habe in den Echoraum der Tradition hineingehorcht, den er mit jeder Zeile öffnet, habe eine Ahnung gewonnen, wie der Dichter mit dem Sakralen umgeht. Bialik hat das Hebräische, die Sprache seiner Dichtung, zuerst aus den heiligen Texten gelernt. Sie haben ihn bis an sein Lebensende begleitet. Er hat mit ihnen gerungen, und ich glaube jetzt zu wissen, dass Gilui Vekisui Belashon nicht nur pessimistisch, ja fast nihilistisch ist, wie ich es übersetzt habe, sondern auch der Versuch einer Neubestimmung des Dichters in unserer Zeit, in der es keine Propheten mehr gibt. Darüber will ich hier aber nicht weiter sprechen. Und das hat seinen Grund. Ich kaufte mir das Heft nicht nur deshalb, weil es von Gilui Vekisui Belashon handelte, von meinem Text, sondern auch, weil einer seiner Herausgeber Yariv Ben Aharon war. Sein Name führte mich damals 1997 weit in die Vergangenheit zurück, an meine Anfänge in Israel. Er war der Sohn von Yitzhak ben Aharon, einem der Gründer des Kibbutz Givat Chaim. In meinen Jahren dort war er Israels Transportminister gewesen und ein militanter Sozialist, eine charismatische Figur, die mir eine erste Begeisterung für das Land eingeflößt hatte. Und Yariv, wie so viele Söhne berühmter Väter, hatte seine Schwierigkeiten mit ihm. Ich erinnere mich, wie wir einmal in einem überfüllten Autobus nebeneinander standen. Er trug eine abgewetzte Aktentasche in der Hand, ein junger Lehrer auf dem Weg ins Seminar der Kibbutzbewegung, und wie er mir etwas von diesen Schwierigkeiten andeutete. Der Sozialismus seines Vaters und der gesamten zionistischen Gründergeneration schien ihm zu säkular. Es war an der Zeit, die jungen Kibbutzniks wieder an die Quellen ihrer verschütteten Tradition heranzuführen. Und diesem Ziel widmete er seine pädagogische Arbeit. Noch das Heft zu dem Text von Bialik, das er nach Jahrzehnten herausgab, ist ein Teil dieser Arbeit gewesen. Schon im jungen Staat Israel suchte man nach Wegen der Vermittlung, aber heute hat sich unsere Welt verändert. Die Rückbindung an die Wurzeln des Judentums, die Yariv den Gründern des Staates und ihren Erben ans Herz legte, hat nicht so stattgefunden, wie er es sich gewünscht hat. An die Stelle der sozialistischen Kibbuzim ist eine Siedlerbewegung getreten, die eine andere Prophetie auf ihr Banner geschrieben hat. Und wie Bialiks Ringen um Gott dort verstanden wird, das weiß ich nicht. Es ist einer Selbstgewissheit gewichen, die mich beklommen macht. Vieles aus der sakralen Tradition, das Bialik in seinem Text verwoben hat, erkannte ich nur mit fremder Hilfe, aber die Krise des Judentums, auf die seine Dichtung eine Antwort versucht, ist mir nicht fremd. Sie hat auch mein eigenes Leben geprägt, und als ich an der Hebräischen Universität zu unterrichten begann, wurde sie mein Thema. Bis in die 70er Jahre war die Germanistik in Jerusalem verpönt, und als sie schließlich in den Lehrplan aufgenommen wurde, musste jeder der Dozenten einen Weg suchen, wie deutsche Literatur in Israel zu vermitteln war. Ich beschäftigte mich vornehmlich mit jüdischen Autoren und Autorinnen, die diese Literatur mitgestaltet haben. 1945 war Else Laske Schüler in Jerusalem gestorben. In ihrem Nachlassarchiv in der israelischen Nationalbibliothek hatte ich meine Doktorarbeit über ihre Rezeption nach 1945 geschrieben, hatte gesehen, wie wenig man im Nachkriegsdeutschland mit ihrem Judentum anzufangen wusste, für das man sie einst verjagt hatte, und wie heuchlerisch man damit umging. Deshalb schrieb ich noch ein zweites Buch über sie, nannte es Else Laske Schüler, Biografie einer deutsch-jüdischen Dichterin, und bemühte mich, diesem Titel einen Inhalt zu geben, der sich nicht nur an ihrem Leben, sondern auch an ihrem Werk ablesen ließ. Denn das Leben und das Werk von Dichtern und Dichterinnen sind zwei verschiedene Dinge. Und bei niemandem vielleicht wird dieser Unterschied so deutlich wie bei Else Laske Schüler. Es war 1912, als ich sie kennenlernte, sagt Gottfried Benn über sie. Man konnte weder damals noch später mit ihr über die Straße gehen, ohne dass alle Welt stillstand und ihr nachsah. Extravagante weite Röcke oder Hosen, unmögliche Obergewänder, Hals und Arme behängt mit auffallendem, unechtem Schmuck, Ketten, Ohrringen, Talmiringe an den Fingern. Und da sie sich unaufhörlich die Haarsträhnen aus der Stirn strich, waren diese, man muss schon sagen, die Mädchenringe immer in aller Blickpunkt. Sie schlief oft auf Bänken und sie war immer arm in allen Lebenslagen und zu allen Zeiten. Das war der Prinz von Theben, Yusuf, Tino von Bagdad, der schwarze Schwan. Und dies war die größte Lyrikerin, die Deutschland je hatte. Ich zitiere ihn aus der berühmten und ich füge gleich hinzu aus der berüchtigten Rede, die Gottfried Benn 1952 im Berliner British Center über sie gehalten hat, und staune selbst, dass ich es tue. Denn in meiner Rezeptionsgeschichte ist sie das Kernstück der Verlogenheit, mit der man dieser Jüdin im Nachkriegsdeutschland begegnet ist. Ausgerechnet Gottfried Benn, der den Emigranten seinen Fluch nachgeschickt hatte, stellt der eben noch verbotenen Dichterin jetzt das Leumundszeugnis aus. Immer wieder zitiert man seine Rede, um das kollektive Gewissen reinzuwaschen. Und Benn sagt auch den folgenden Satz: Ein Gedicht wie das Gedicht Mein Volk aus den hebräischen Balladen ist in seiner Vollkommenheit eine völlige Verschmelzung des Jüdischen und des Deutschen. Und wenn Sie diesen Text später schriftlich sehen werden, sind hier einige Auslassungen in diesem Zitat. Den Satz zitiere ich zunächst nur unvollständig, denn ich komme später noch einmal auf ihn zurück. Erst aber schauen wir uns das Gedicht an, von dem hier die Rede ist. In meiner Biografie der Dichterin habe ich ihm ein ganzes Kapitel gewidmet, und dies ist sein Wortlaut. Und wenn ich bitten darf, jetzt das PowerPoint, dann haben wir den Text von Mein Volk in zwei Spalten nebeneinander. Ja? Mein Volk, der Fels wird morsch, dem ich entspringe und meine Gotteslieder singe. Jäh stürze ich vom Weg und riesele ganz in mir, fernab, allein über Klagegestein, dem Meer zu. Hab mich so abgeströmt von meines Blutes Mostvergorenheit. Und immer, immer noch der Widerhall in mir, wenn schauerlich gen Ost das morsche Felsgebein mein Volk zu Gott schreit. Das Gedicht erschien im Jahr 1905 zur Zeit der jüdischen Renaissance, an die Thomas Spahr gedacht hatte, als er mir den Almanach vorschlug. Das deutsche Judentum befand sich damals in einer tiefen Identitätskrise und suchte nach Antworten. Else Lasker Schülers Gedicht ist ein Ausdruck dafür, dass diese Krise nicht zu lösen war. Schon der Titel zeigt es an. Ohne die Juden beim Namen zu nennen, bekennt die Dichterin sich zu ihrem Volk und unterläuft damit alle Bemühungen des vergangenen Jahrhunderts, in dem es um die Emanzipation gegangen war, um die Deutschwerdung der Juden. Mit der ersten Zeile indessen erweist ihr Bekenntnis sich als ambivalent. Der Fels, die Metapher der Standhaftigkeit und des Überdauerns, wird morsch und die Zweideutigkeit dieses Anfangs überträgt sich nun auf das ganze Gedicht. Denn wie haben wir das Verb der zweiten Zeile zu verstehen? Das lyrische Ich entspringt dem Felsen. Löst es sich also von ihm ab, wie man von einer Klippe springt, entfernt es sich von ihm, weil der Felsen morsch wird? Oder ist Entspringen ein Synonym für Entstammen? Sagt die Sprecherin das genaue Gegenteil, kettet sie sich mit diesem Wort an den Felsen und kann ihm, selbst wenn sie es wollte, gar nicht entkommen. Zunächst hat es den Anschein, als beschreibe das Gedicht eine Flucht. Das Ich stürzt vom Weg, es geht in sich selbst, rieselt in seinem Inneren dem offenen Meer zu und die zweite Strophe setzt die Fließbewegung fort. Die hier spricht, hat sich abgeströmt von ihres Blutes Mostvergorenheit. Eine merkwürdige, fast christliche Gleichsetzung von Wein und Blut, das freilich schon verdorben ist wie der morsche Felsen. Doch all dem ist bereits die Gegenströmung eingeschrieben. Der Weg in das Innere der Dichterin führt über Klagegestein, über Bruchstücke des zerbröckelnden Felsens, die an den zerstörten Tempel in Jerusalem erinnern, und alle Flucht erweist sich als hoffnungslos. Denn der morsche Fels ist ihr eigenes Gebein, ist ihr Volk, an das sie genetisch gefesselt bleibt und das in ihr zu Gott schreit, auf dass die trockenen Knochen wieder auferstehen, wie es der Herr seinem Propheten Ezekiel, wie man auf Deutsch sagt, versprochen hat. Es ließe sich mehr sagen über dieses Gedicht. Mein Kapitel darüber in der Biografie enthält fast 40 Seiten. Aber ich widerstehe der Versuchung und kehre noch einmal zu der Rede zurück, die Gottfried Benn über Else Lasker Schüler gehalten hat. Das British Center hatte ihn eingeladen, weil die Beziehung zwischen der älteren Dichterin und dem jungen Expressionisten zu den Legenden der Berliner Bohème gehört. Und auch Benn spielt darauf an. Im heutigen Berlin bin ich sicher der Einzige, dem sie eine Zeit lang sehr nahe stand. So beginnt er seine Rede und leitet daraus das Recht ab, seinen Hörern Einblick zu geben in die Existenz einer Jüdin. Das Jüdische und das Deutsche in einer lyrischen Inkarnation. Und damit berühre ich ein Thema, über das ich oft nachgedacht und auch oft mit ihr gesprochen habe. Es war auffallend, dass ihre Glaubensgenossen nicht das in ihr sahen oder sehen wollten, was sie ihrem Range nach war. Sie nahm sich die großartige und rücksichtslose Freiheit, über sich allein zu verfügen, ohne die es ja Kunst nicht gibt. Ihre Glaubensgenossen billigten ihr wohl das persönliche Recht zu diesem Exhibitionismus zu, aber sie wollten sich nicht mit ihm und ihr identifiziert sehen. Hab mich so abgeströmt von meines Blutes Mostvergorenheit. Schon lange zuvor, in den Zeilen ihres Gedichtes, hatte Else Lasker Schüler ihre Enttäuschung über das deutsch-jüdische Bürgertum verschlüsselt. Was Benn hier sagt, ist nicht ganz unwahr. Doch gerade deshalb ist es so perfide. Statt die eigene Schuld zu bedenken, denunziert der einstige Mitläufer der Nazis auch im Jahre 1952 noch das deutsche Judentum und hören wir deshalb noch einmal seinen oben schon zitierten Satz über das Gedicht Mein Volk und diesmal zur Gänze. Ein Gedicht wie das Gedicht Mein Volk aus den hebräischen Balladen ist in seiner Vollkommenheit eine so völlige Verschmelzung des Jüdischen und des Deutschen, der Ausdruck einer wirklichen Seinsgemeinschaft auf höchster Stufe, dass es auf beiden Seiten, sofern die Kunst bei uns überhaupt etwas zu sagen hätte, auch politische Folgen würde gehabt haben können. Das sagt Gottfried Benn über die Verse, die wir uns eben angeschaut haben. Und Sie werden vielleicht verstehen, dass einem israelischen Germanisten das Studium der Quellen nicht immer leicht gefallen ist. Eine völlige Verschmelzung des Jüdischen und des Deutschen, nannte Benn die Verse Else Lasker-Schülers, den Ausdruck einer wirklichen Seinsgemeinschaft auf höchster Stufe. Und als er ihren Titel aussprach, die beiden Worte »Mein Volk«, was muss er da alles aus seinem Gedächtnis verbannt haben? Ich stelle mir das Gedicht des Dichters vor, während seine Rede ihren deutsch-jüdischen Höhepunkt erreicht und eine melancholische Ironie überkommt mich. Ich wende mich lieber einer anderen Ironie zu, die mir besser gefällt, der Selbstironie. Lass ihn, Gottfried. Da habe ich also Bialik übersetzt, Gilou, Kisui, Belachon, bin derart stolz darauf, dass ich mir einbilde, es in einer Nacht vollbracht zu haben. Und doch dann stellt sich heraus, dass ich den Text gar nicht richtig verstanden habe. Und wenn ich schon dabei bin, meine Damen und Herren, mich vor Ihnen zu blamieren, so will ich eine Erinnerung aus meiner Kindheit hinzufügen, ein weiteres Missverständnis, von dem Sie gleich sehen werden, warum es mir hier einfällt. Ich war 15, eigentlich kein Kind mehr, eher schon ein Jugendlicher, als der Faustfilm von Gustav Gründgens in die Berliner Kinos kam. Überall in Charlottenburg, wo ich aufwuchs, gab es damals sogenannte Lichtspielhäuser, die heute fast alle verschwunden sind. In einem von ihnen, ein Eckhaus in der Bleibtreustraße, wenn ich mich nicht irre, sah ich mir den Film an und ich weiß noch, was ich bei den ersten Dialogen dachte. Das ist doch kein Kunststück, was der Goethe da macht. Der schreibt doch bloß Sprichwörter ab. Mit 15 hätte ich schon gebildeter sein dürfen, aber die Erinnerung zeigt noch etwas anderes. Wenn man in einer Sprache lebt, dann erkennt man sie wieder. Man weiß nicht nur, dass das Wort Tisch einen Tisch bezeichnet oder dass man einen Fragesatz vor sich hat oder eine Ironie. Man erkennt auch syntaktische Einheiten wieder, identifiziert den Kern des Pudels Kern als eine Redensart, selbst ohne zu wissen, von wem sie stammt. Wie sie sich bei bestimmten Wortfügungen auch nur die wenigsten bewusst sind, dass Martin Luther sie geprägt hat, als er die hebräische Bibel übersetzte. Ich lebte und lebe in der deutschen Sprache, wie ich auch in der hebräischen Sprache lebe. Aber im Hebräischen des Dichters Chaim Nachman Bialik habe ich nie gelebt. Nur in der Tradition, der das Hebräische eine heilige und zugleich eine profane Sprache ist und die mich die Wortfügungen aus Psalter, Talmud und Gebetbuch instinktiv hätte wiedererkennen lassen. Und während ich das erzähle, kann ich Ihnen nun auch sagen, weshalb ich meine autobiografischen Wanderung den Titel Auf der Grenze gebe. Es ist nicht nur die Grenze zwischen Deutschland und Israel, zwischen dem Deutschen und dem Hebräischen, es ist auch eine Grenze innerhalb des Hebräischen selbst, die ich nicht überschreiten kann, weil die Geschichte des 20. Jahrhunderts, die auch meine persönliche Geschichte ist, sie mir verschlossen hat. Aber es ist eine Grenze, der ich mir immer bewusst gewesen bin. Als ich mich an der Hebräischen Universität der deutsch-jüdischen Literatur zuwandte, gehörte sie zu meinen Arbeitshypothesen. Ich lese diese Literatur im Zeichen einer Säkularisierung eines Übergangs von den heiligen Texten einer kollektiven Überlieferung zu den weltlichen Texten einer individuellen Autorschaft, und diesen Übergang hat es nicht nur bei den Juden gegeben. Was ich damit meine, will ich Ihnen an einem berühmten Gedicht von Friedrich Schiller zeigen. Unser Lehrstab an der deutschen Abteilung war klein, und unter anderem gab ich auch eine Einführung ins 18. und 19. Jahrhundert. Schiller stellte ich mit dem Taucher und der Bürgschaft vor. Die Gedichte nannte ich Königsballaden. Ihre verschiedenen Bilder des Herrschers las ich vor dem Hintergrund der Französischen Revolution. Für die meisten meiner Studenten war Deutsch eine Fremdsprache. Wir gingen die Texte Strophe für Strophe durch. Und so kamen wir an das Ende der Bürgschaft, das mich ergreift, so oft ich es lese. Und die Sonne geht unter, da steht er am Tor und sieht das Kreuz schon erhöht, das die Menge gaffend umsteht. An dem Seile schon zieht man den Freund empor, da zertrennt er gewaltig den dichten Chor. Mich, Henker, ruft er erwürget, da bin ich, für den er gebürget. Nach der Stunde kam eine Studentin zu mir. Und es ist ganz merkwürdig, sagte sie, mit meiner alten Tante, die aus Deutschland stammt, bereite ich mich immer auf ihre Stunden vor. Als wir gestern das Gedicht lasen, hatte sie genau an derselben Stelle wie Sie eine Träne im Auge. Ich weiß nicht mehr, was ich darauf erwiderte. Ich werde die Achseln gehoben haben, gehoben, nicht gezuckt, und sagte vielleicht noch, so ist das bei deutschen Juden. Denn was konnte ich dieser jungen Israeli sagen? Aber heute, viele Jahre später, will ich eine Antwort versuchen. Aufklärung hieß das Zauberwort, mit dem die deutschen Juden ihre schönsten Hoffnungen verbanden. Und in der Bürgschaft führt Schiller uns vor, was das hätte bedeuten können. Zwei Freunde belehren den Tyrannen eines Besseren. Die Wahrheit ihrer Freundschaft verändert die Welt. Und schauen wir auf die Bilder, in denen Schiller diese Geschichte erzählt. Damon hat seine Schwester verheiratet. Es bleibt ihm nur noch ein Tag, den Freund auszulösen. Aber ein reißender Strom verstellt ihm den Weg, den Rückweg. Da treibt ihn die Angst, da fasst er sich Mut, wirft sich hinein in die brausende Flut und teilt mit gewaltigen Armen den Strom, und ein Gott hat Erbarmen. Damon ist auf dem Weg in die Freiheit, und wie die Kinder Israel im Alten Testament durchquert er zunächst ein Wasser. Aber nicht der Arm Gottes teilt es wie das Rote Meer, sondern Damons eigene Arme, denen ein Gott zur Seite steht. Und als ihm bald darauf auch die Prüfung der Wüste auferlegt wird und die Sonne versendet glühenden Brand und von der unendlichen Mühe ermattet sinken die Knie, verändert Schiller ein weiteres Mal seine Vorlage. Und horch, da sprudelt es silberhell, ganz nah wie rieselndes Rauschen, und Stille hält er zu lauschen. Und sie aus dem Felsen, geschwätzig, schnell, springt murmelnd hervor ein lebendiger Quell, und freudig bückt er sich nieder und erfrischet die brennenden Glieder. Der Felsen spendet sein Wasser, ohne dass Damon gegen ihn schlägt, wie Moses es tut und dabei ein Verbot übertritt. Anders als das Alte Testament führt Schiller seinen Helden in das gelobte Land. Und dies, Schiller ist ein Christ, kein Jude, steht im Zeichen des Kreuzes. Und die Sonne geht unter, da steht er am Tor und sieht das Kreuz schon erhöht. Aber auch hier geht Schiller über seine Vorlage hinaus. Er kehrt sie um. Denn nicht der Gekreuzigte erlöst in seiner Ballade die Welt, sondern der Mann, der durch die gaffende Menge drängt und das Kreuz seines Freundes auf sich nehmen will. Da mich, Henker, ruft er erwürget, da bin ich, für den er gebürget. Und Erstaunen ergreift das Volk umher, in den Armen liegen sich beide und weinen vor Schmerzen und Freude. Wir werden Zeugen einer anderen, säkularen Kreuzabnahme und hier am Schnittpunkt der Heilserwartungen, am Schnittpunkt des Alten und des Neuen und des Dritten Testamentes, des Testamentes der Humanität, will ich Ihnen das Ende nicht vorenthalten, das Chaim Nachman Bialik seinem Gilui Vekisui Belashon gegeben hat. Soweit zur Sprache der Worte. Aber auch wortlose Sprachen gibt es. Musik und Weinen und Lachen. Sie alle sind dem sprechenden Menschen Wesen zuteil geworden und sie setzen dort ein, wo die Worte aufhören, sollen nicht verschließen, sondern öffnen. Jede Schöpfung des Geistes, die nicht das Echo wenigstens einer dieser drei wortlosen Sprachen weiterträgt, lebt kein wirkliches Leben und hätte nie das Licht der Welt erblicken sollen. Aber ist es auch so? Sind Schillers Bilder einer besseren Welt wirklich wahr geworden? Hat die Sehnsucht Else Lasker Schülers sich erfüllt? Und selbst wenn wir bei Schiller bleiben, hat er nur von dem Tyrannen gedichtet, der sich am Ende den beiden Freunden anschließt, oder nicht auch den Taucher, die Ballade von dem anderen König, der den Knappen zum zweiten Mal ins Meer schickt und diesmal in seinen Tod? Weniger das Licht der Heilserwartungen liegt über den poetischen Texten als das Dunkel des Chaos, von dem Bialik in Gilui Vekisui Belashon spricht. Zum Wort sei der Mensch nur gekommen, heißt es dort, aus seiner großen Angst heraus, auch nur einen einzigen Augenblick vor jenem dunklen Chaos zu stehen, ungeschützt vor jenem Nichts. Und abgenutzt vom ständigen Gebrauch seien die Worte schließlich versunken, weil sie das Chaos nicht mehr verhüllen konnten. Das ist merkwürdig. Gerade die Worte, die Bialik überall in seinen Text einstreut, Worte, die ich nicht erkannt habe, weil sie zu einer Tradition gehören, an der ich nicht mehr teilhabe, gerade sie sind im ständigen Gebrauch, in den Synagogen, in den jüdischen Lehrhäusern, in den Litaneien der Beter, und dennoch sind sie nicht versunken. Woher nehmen sie ihre Ausdauer, ihre Macht des Verhüllens, wie Bialik es nennt? Wie erklären wir den Widerspruch, der zwischen der Aussage von Gilui Vekisui Belashon und seinem Wortschatz besteht? Es ist die Macht der Tradition, sagen viele. Sie wird von den Generationen getragen, eine Brücke über dem Abgrund der Zeit. Wie aber geschieht das? Sagt Bialik nicht selbst, die Menschen würden nicht ahnen, wie sehr diese Wortbrücken schwanken, auf denen sie zu gehen glauben, wie tief und dunkel der offene Abgrund unter ihnen gähnt? Je länger ich an der Grenze stehe, die ich nicht überschreiten kann, desto unheimlicher erscheint mir, was hinter ihr verschlossen ist. Und schon früh empfand ich das, schon bei Else Lasker Schüler. Wenn schauerlich, gen Ost, das morsche Felsgebein mein Volk zu Gott schreit. Vorhin wollte ich nicht davon sprechen, wie man bei uns die Tradition wieder aufnimmt, denn es macht mich beklommen, aber ich komme nicht darum herum. Tradition trägt zwei Gesichter, ein sanftes und eine Fratze des Wahnsinns. Auch in Europa erleben sie das in wachsendem Maße, vielleicht nicht so hautnah wie wir im Nahen Osten, wo es uns von allen Seiten bedroht, von der Seite des Feindes und von der eigenen Seite. Es mag diese Erfahrung gewesen sein, die mich gelehrt hat, einen berühmten Text im Laufe der Jahre noch einmal anders zu lesen. Als ich meine Arbeit an der Universität begann, schien mir die Ringparabel in Lessings Nathan eine Sternstunde des deutschen Judentums, ja der ganzen Menschheit zu sein. So haben wir sie immer gelesen, doch als die Horizonte um mich herum sich verdüsterten, sah ich mir den Text noch einmal an. Ein Vater von drei Söhnen verbündet sich mit jedem von ihnen insgeheim gegen seine beiden Brüder, verspricht jedem von ihnen den Ring, das Erbstück des Hauses. Jetzt ein Zitat aus Nathan, also aus der Ringparabel. Von Zeit zu Zeit schien ihm bald der, bald dieser, bald der Dritte, so wie jeder sich mit ihm allein befand und sein ergießend Herz die anderen zwei nicht teilten, würdiger des Ringes, den er denn auch jedem die fromme Schwachheit hatte, zu versprechen. Das Versprechen aber war nicht zu halten. Es führte zur Fälschung der Ringe. Im Laufe der Jahre wurde mir das Märchen des Nathan suspekt. Ich hielt einen Vortrag darüber und gab ihm den Titel Lessing und Freud. Gestatten Sie mir, daraus einige Gedanken zu zitieren. Wo es zwischen Vätern und Söhnen Geheimnisse gibt, die das Tageslicht scheuen, dort, so rät die Psychoanalyse, sollten wir genauer hinschauen. Als der Vater seinen drei Söhnen den Ring verspricht, erhebt er jeden von ihnen zum Erben. Aber warum sagt er das nicht offen? Warum sagt er den Söhnen nicht, der Ring gehöre ihnen von jetzt ab zu dritt? Eine sehr einfache Lösung. Sagt er es nicht, weil es vielleicht anders gewesen ist, als Nathan es dem Sultan erzählt? Im Totem und Tabu stellt Sigmund Freud sich vor, wie mehrere Söhne einen tyrannischen Vater beerben, und könnte die Ringparabel eine euphemistische Version dieser Geschichte sein? Hat es den schwachen Vater, der sich nicht entscheiden kann, vielleicht nie gegeben? War er hart wie seine Vorfahren? Wollte auch er, genau wie sie, die Tyrannie des einen Ringens aufrechterhalten? Und konnten seine Söhne ihn deshalb nicht mehr ertragen? Kamen sie überein, ihn zu ermorden, seine Allmacht unter sich zu teilen, den Ring, das Machtsymbol, in drei gleiche Ringe zu verwandeln und die Geschichte zu erfinden, die Nathan dem Sultan erzählt? Schon meine Jugend in Berlin der Nachkriegszeit mag diesen Keim des Misstrauens gelegt haben. Der Optimismus der Aufklärung, ohne den Lessing seine Ringparabel nicht hätte schreiben können, ist einem anderen Gefühl gewichen, weniger dunkel vielleicht als der Verlust des Weltvertrauens, den Jean Améry beschreibt, doch infiziert von einem Schrecken, der uns seit Auschwitz nicht mehr loslässt. Es gibt andere Möglichkeiten, mit diesem Schrecken umzugehen. Hilde Domin, die Schwereres durchlebt hat als ich, ließ sich ihre Hoffnung auf eine bessere Welt niemals nehmen, und als sie nach dem Krieg zu dichten begann, empfand sie das als ihre zweite Geburt. Eine Wiederauferstehung leitet auch ihr wohl berühmtestes Gedicht ein. Abel, steh auf, es muss neu gespielt werden, täglich muss es neu gespielt werden, täglich muss die Antwort noch vor uns sein, die andere, die richtige Antwort, die kein hätte geben sollen. Wenn du nur aufstehst und es rückgängig machst, die erste falsche Antwort auf die einzige Frage, auf die es ankommt, steh auf, damit kein sagt, damit er es sagen kann, ich bin dein Hüter, Bruder. Hilde Domin gehört zu den Exilanten, die es nach Deutschland zurückzog, und die Verse sind ein Geschenk an ihre wiedergewonnene Heimat. Das Opfer steht auf, um dem Täter eine zweite Chance zu geben. Es ist eine großzügige Utopie, nur kann ich sie nicht nachvollziehen, weil mir der messianische Glaube fehlt und ich hätte es anders geschrieben. Kain, halte dich zurück, lass dich von deinem Herrn nicht zum Mörder machen. Aber ich bin kein Dichter. Und ich maße mir nicht an, Hilde Domin zu beurteilen, weder poetologisch noch moralisch. Wenn ihre Utopie mir unzugänglich bleibt, so enthalten die Verse doch eine tiefe Wahrheit. Das Dritte Reich war nicht nur eine historische, es war eine anthropologische Katastrophe. Seither ist unsere Menschlichkeit gefährdet und wir tun gut daran, uns auf ihre Urgeschichte zu besinnen. In Jerusalem hatte ich einen Freund, den hebräischen Dichter Dan Pagis. Und jetzt bitte ich schon mal die deutsche Fassung. Ja? Den hebräischen Dichter Dan Pagis. Auch er durchlebte Schwereres als ich, Schwereres noch als Hilde Domin. 1930 kam er in der Bukowina Paul Celans zur Welt. Seine Muttersprache war Deutsch, aber er wuchs ohne Mutter auf und ohne Vater, wurde mit 11 Jahren in die Zwangslager verbracht und konnte 1944 entkommen. Mit 16 Jahren gelangte er nach Palästina. In Jerusalem wurde er später Professor für hebräische Literatur, ein großer Kenner ihrer mittelalterlichen Texte. Und ein Dichter. Das Deutsche hat er nie vergessen, einiges aus seinem Werk hat er selbst übersetzt. Seinem Gedicht »Die Letzten« gab er die Anfangszeilen »Ich bin schon ziemlich rar. Seit Jahren erblickt man mich nur hier und da am Rande dieses Dschungels. Mein plumper Rumpf, gut getarnt im Schilf, klebt am feuchten Schatten bei den Uferwinden. Kulturzucht hätte ich gar nicht überlebt. Ich bin müde. Nur die großen Brände treiben mich noch von Versteck zu Versteck.« Dan Pagis formt die Wunden seiner frühen Jahre zu Bildern des Menschen als einer aussterbenden Gattung. Und über eines dieser Gedichte möchte ich Ihnen jetzt am Schluss noch erzählen. Seine wenigen Worte sind zu einer Ikone der Trauer Israels um die Opfer der Shoah geworden und ich habe sie so übersetzt. Und wir haben den deutschen Text, den ich, also in meiner Fassung, vor Ihren Augen, mit Bleistift geschrieben im versiegelten Waggon. Bin hier in diesem Transport, ich Eva und Abel mein Sohn. Wenn ihr meinen Großen seht, kein Adamssohn, sagt ihm ich. Einmal saßen wir in Dans Zimmer an der Universität und sprachen über diese Zeilen. Weißt du, sagte ich, wenn du das von seinem Ende her liest, ist es ein kohärenter Prosasatz. Also wenn Sie jetzt zur vierten Zeile gehen. Wenn ihr meinen Großen seht, kein Adams Sohn, sagt ihm, ich bin, und jetzt nach oben, ich bin hier in diesem Transport, ich Eva und Abel mein Sohn. Und wie erklärst du dir das, fragte Dan. Das las man erst, sagte ich, und sah, wie Dan lächelte, als die Türen des versiegelten Waggons schon aufgesprengt waren. Danach setzte man die beiden Türhälften falsch zusammen. Jahre später. Meine Biografie. Meine Biografie der Ilse Lasker-Schüler war erschienen. Dann hatte sie gelesen, wir wollten darüber sprechen. Und auch über die deutschen Übersetzungen seiner Gedichte, die er mit Michael Krüger vorbereitete. Es war ein früher Morgen im Juli 1986. Das Jahr weiß ich noch, nur den Monat musste ich nachschlagen. Ich stand im Bad und rasierte mich. Im Spiegelschrank sah ich mein Profil. Aus dem kleinen Transistorradio kamen die Nachrichten. Der Dichter Dan Pagis, sagte der Sprecher, ist gestorben. Dankeschön. Vielen Dank.